Wir hören Gottes Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Exodus 19. Ich lese zunächst nach der Basisbibel. Genau 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und erreichten nun die Wüste Sinai. In der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Dort lagerte sich Israel am Fuß des Berges. Mose aber stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg aus zu: Sag es dem Haus Jakob, verkünde es den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, immer noch existiert es, dieses kleine Volk Israel, Zankapfel der Welt und Gottes Augapfel, verachtet und bewundert, von vielen gehasst, von einigen geliebt, millionenfach verfolgt und doch nicht ausgerottet, bekriegt, aber nicht unterzukriegen. Die angebliche Ursache aller Probleme im Nahen Osten oder gar weltweit, und doch das Volk der Lösung und Erlösung. Ein Volk, das gerne sein möchte, wie alle anderen auch, und doch so anders ist. Ein Volk, an dem sich die Geister scheiden und scheiden werden. In 2. Mose 19 schauen wir nun auf den Wurzelgrund dieses Volkes und auf seine Bestimmung. Und diese Verse fordern heraus, Stellung zu beziehen, und sie fordern uns heraus, die Stellung einzunehmen, die wir bei Gott haben können und sollen. Gehen wir die Verse noch einmal durch, und zwar jetzt in einer ganz, ganz wörtlichen Übersetzung. Im 3. Monat, nachdem die Söhne Israel aus dem Land Ägypten ausgezogen waren, an diesem Tage kamen sie in die Wüste Sinai. Von Rephidim waren sie aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai und lagerten in der Wüste, und dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Warum so ausführlich und so verschraubt, wiederholt und diese ganz genaue zeitliche und örtliche Bestimmung? Weil an eben genau an diesem Tag und an eben genau diesem Ort ein ganz neuer und grundlegender Anfang gemacht wird. Alles Bisherige, was wir bisher in der Bibel lesen, war nur Vorbereitung auf diesen Tag und dieses Ereignis. Und deshalb auch diese merkwürdige Doppelung: Sie lagerten in der Wüste, also die vielen Einzelnen, Plural, und dann nochmal: und dort lagerte Israel gegenüber dem Berg, Einzahl, das Volk Israel als Ganzes betrachtet und als Einheit. Denn jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick, empfängt Israel seine einzigartige Berufung als Volk Gottes. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg zu und sagte: So sollst du dem Haus Jakob sagen, und den Söhnen Israels ankündigen. Wieder so eine Doppelung. Haus Jakob, Haus, das zielt im biblischen Denken mehr auf die Familie, besonders auf die Frauen auch. Sie tragen das Familienleben. Sie sollen es als Erste hören, denn sie geben es an die Kinder weiter. Aber auch den Söhnen Israel, den Männern, muss es gesagt werden, wird es angekündigt, ihnen wird es klar gemacht, damit es bitte auch für immer klar bleibt. Klarheit. Männer und Frauen hören auf etwas unterschiedliche Weise und sie geben die Dinge auch auf etwas unterschiedliche Weise weiter. Das ist gut so, das ist in Ordnung so. Aber beiden gilt dasselbe Wort. Und das macht sie eins. Was sagt nun Gott? Ihr selber habt gesehen, was ich an Ägypten getan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Was in der Bibel steht, ist nicht das Ergebnis eigener philosophischer oder religiöser Überlegungen. Es ist auch nicht nur Tradition oder irgendeine Überlieferung. Nicht nur etwas, was man irgendwie glaubt oder auch mal anzweifelt, sondern es geht um geschehene und gesehene Tatsachen. Gott hat sichtbar, eindeutig, für alle Sinne wahrnehmbar gehandelt. Und das ist die Basis eurer Gottesbeziehung und eures Lebens. Die Grundwahrheiten, auf denen biblischer Glaube beruht, stehen auf dem Boden selbst erlebter, erprobter und sogar beweisbarer Wahrnehmungen. Da ist jede Möglichkeit der Täuschung ausgeschlossen. Einen höheren Grad an Gewissheit kann es gar nicht geben. Ihr habt gesehen. Und was ist so gewiss? Die Erlösung durch Gott. Ihr habt gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Gott hat alle Feinde und alles Feindliche, alles, was bindet und versklavt, besiegt. Keine menschliche oder dämonische Macht kann Gott standhalten. Das habt ihr gesehen. Und die Vergangenheit ist besiegt. Eure Vergangenheit ist besiegt. Sie ist mit dem Durchzug durch das Schilfmeer beendet. Punkt. Jetzt beginnt etwas Neues. Ebenso beim Christen übrigens in der Taufe. So sagt es das Neue Testament. Vergangenheit begraben, besiegelt, vorbei. Etwas Neues beginnt mit Gott. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Damit wird nicht nur gesagt, wie schnell und sicher diese Befreiung geschehen ist, wie ein Adler, adlerschnell, sondern dieses Bild vom Adler zeigt etwas von dem Gott der Bibel. In seinem Wesen vereinigt er Stärke und Liebe, Furchtbarkeit und Zartheit, ähnlich wie ein Adler. Der Adler ist der König der Lüfte. Er schwebt stolz über allen anderen Tieren. Er kann blitzschnell die Beute greifen, hat so eine Kraft, da entkommt nichts. Und doch gibt sich der Adler ganz liebevoll seinen Jungen hin. Hier steht, er trägt sie. Das heißt, kein Feind von oben kann sie schlagen. Sie sind schon oben beim Adler. Und kein Pfeil von unten kann sie treffen, denn das würde das Elternteil abfangen. Hoch über dem Bereich aller feindlichen Mächte trägt Gott sein Volk. Fängt dann lieber selber ab, was das Volk treffen soll. Wir können an Jesus denken. Und er hebt es empor wie ein Adler, damit es ihm, das Volk, ihm, Gott, unmittelbar nahe sein kann. Adlerflügel, das ist ein Bild für Gottes vollkommenen Schutz. Ihr selber habt gesehen, was ich an Ägypten getan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Ihr habt gesehen, ich bin der Einzige, den die Menschen zu fürchten haben, was ich den Ägyptern getan habe. Und ich bin der Einzige, dem die Menschen zu vertrauen haben, was ich euch getan habe. Das ist das Erste. Und erst nachdem Gott sagt, was er getan hat und wofür er gesorgt hat, kommt die Bestimmung und die Aufgabe Israels. Erst danach gibt Gott sein Gesetz und seine Regeln. Und das ist in der gesamten Bibel von Anfang an so bis zum Schluss. Nicht erst im Neuen Testament. Gott fordert nie etwas von Menschen, bevor er nicht selber alles gegeben und alles getan hätte. Das beginnt mit der Schöpfung. Gott stellt alles bereit, den ganzen Garten, die ganze schöne Welt bis hin zum Baum des Lebens. Und erst danach sagt er, jetzt füllt das bitte aus, herrscht, arbeitet, von jedem Baum darfst du jederzeit essen, aber den einen Baum lass aus. Erst kommen die Verheißungen Gottes, die Geschenke Gottes, sein Tun, danach auch die Gebote. Das ist immer so, auch hier. Zunächst erfährt Israel seinen Gott als Retter und Erlöser, der es nicht mehr verlassen will. Und danach kommt Israels Bestimmung und Israels Auftrag. Also dieses Grundprinzip der Bibel ist ganz, ganz wichtig. Gott fordert nie etwas vom Menschen, bevor er selbst nicht alles gegeben und getan hat. Und jetzt können wir weiterhören. Wenn ihr nun meiner Stimme hörend gehorchen werdet und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr mir in einzigartiger Weise zum Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ja, ihr sollt mir ein Königtum von Priestern und eine heilige Nation sein. Dies sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels sagen sollst. Ich habe euch erlöst und in meine Gegenwart gebracht. Ich habe euch eingeladen, in meinen Dienst zu treten. Wollt ihr das wirklich? Auf mich hören und mir so gehorchen? Weiter in der Beziehung leben, die ich schon zu euch aufgenommen habe? Dann müsst ihr mir mehr als alle anderen Völker mein Eigentum sein. Und das Wort, das hier für Eigentum steht, bezeichnet etwas ganz Besonderes, was nur ein Einziger hat, sozusagen einen kostbaren Privatbesitz, der nur dem Eigentümer und niemand anders zur Verfügung steht. Kein anderer hat ein Recht darauf. In jeder Beziehung mit eurem ganzen Sein und Wollen sollt ihr mein besonderes, kostbares Eigentum sein. Von mir abhängig, von mir gestaltet. Niemand anderes soll und darf Macht über euch haben. Niemand sonst soll euer Geschick lenken und eure Taten bestimmen. Ihr sollt in einzigartiger Weise mein Eigentum sein. Hier ist ein Superlativ verwendet, der die höchste Intensität der Besitzergreifung beschreibt. Eine Besitzergreifung in Liebe und stolz, zärtlicher Freude an einem einzigartigen Kleinod, das kein anderer besitzt. Und es ist der absolut universale Gott, der Israel so in einzigartiger Weise auserwählt hat. Und auserwählen kann ja nur, wem alles zur Wahl steht, wem alles zur Verfügung steht, wem alles gehört, der über alles frei verfügen könnte. Und deshalb ist dieser Satz nicht widersprüchlich, sondern ganz logisch. Ihr sollt in einzigartiger Weise mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und euch allein habe ich aus dem Ganzen in einzigartiger Weise auserwählt. Und diese Wahl ist nur in Gott begründet, nur in Gott, nicht in irgendwelchen Qualitäten, die Israel hätte und aufweisen könnte. Nichts. Und so ist Israel Gottes Demonstrationsvolk geworden. Das heißt, Gott zeigt an Israel seine Liebe und Treue. Er zeigt, wie er in Heil und auch im Gericht handeln kann. Aber auch alle menschlichen Möglichkeiten und Abgründe werden an Israel deutlich wie an keinem anderen Volk der Welt. Und das ist ein Schlüssel, wenn wir ein bisschen verstehen wollen, was dort oft abgeht bis zum heutigen Tag. Wie sieht nun diese einzigartige Auserwählung und Gotteszugehörigkeit aus? Gott sagt, ihr sollt mir ein Königtum von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist die Bestimmung Israels für die gesamte Erde, die Gott gehört. Jeder Einzelne ein Priester. Das heißt, einer, der Gott durch Wort und Tat bekannt macht, einer, der Gott dient und Gott nahe kommen darf, einer, der zwischen Gott und den Menschen vermitteln darf. Das ist ein Priester. Und das hat Konsequenzen. Weil Gott heilig ist, müssen die Menschen, die ihm nahestehen und nahe kommen, muss das Volk, das ihm gehört, auch heilig sein. Heilig sein heißt abgesondert. Abgesondert von der Sünde und abgesondert für Gott, ihm zur Verfügung. Ein heiliges Volk, das nicht den eigenen Ruhm, nicht die eigene Größe sucht, sondern Gott groß macht, Gott verherrlicht. Ein heiliges Volk, das nicht selber Macht erreichen und ausüben will, sondern Gottes Herrschaft dient. Ein heiliges Volk, das nicht anderen irgendetwas aufzwingt, sondern selber konsequent nach Gottes Willen lebt und darauf vertraut, dass dies segensreiche Wirkungen auf alle anderen hat. Und wo Gottes Wille so zur Geltung kommt, dort wird für alle alles gut. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Mit dieser Betonung endet sonst keine Gottesrede in der gesamten Bibel. Sie zeigt noch einmal, jedes einzelne Wort ist hier wichtig. Nichts davon darf abgeschwächt werden. Denn diese Worte bilden das Fundament des Volkes Israels und zeigen seine Bestimmung bis heute. Hat Israel nun diese Bestimmung erfüllt? Israel hat der Welt den einzigartigen und einzigen Gott bezeugt und nahegebracht. Israel hat der Welt die Gebote gegeben, die für das Überleben und ein gutes Miteinander Bedingung sind. Israel hat der Welt die Bibel gegeben, dieses einzigartige Buch, in dem sich der Gott Israels bezeugt. Und Israel hat der Welt den Messias geschenkt, den Heiland, den Retter. Christus, Jeshua oder Jesus, wie wir ihn nennen. Und die Welt verdankt Israel auch einen freien Arbeitstag beziehungsweise ein freies Wochenende, sonst würden wir heute noch durcharbeiten. Israel verdanken wir den Gottesdienst und alles, was wir als Christen sein können, erklärt Paulus. Und trotzdem hat Israel vielfältig versagt, und versagt immer wieder. Und es hat seinen Messias zu großen Teilen nicht erkannt, sondern verpasst, mit gravierenden Folgen. Bedeutet das, dass Israel seine Erwählungen verspielt und verloren hat? gilt nun 2. Mose 19 und alles, was die Bibel über Israel sagt, nicht mehr. Doch es gilt nach wie vor. Israels Erwählung steht nach wie vor. Denn Gottes Treue ist immer noch größer als Israels Untreue. Und Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unwiderruflich. Paulus erklärt in Römer 9 bis 11 Folgendes: Gott hat Israel für eine Weile wie beiseite gesetzt. Dafür haben jetzt die anderen Völker, auch wir, eine Chance bei Gott. Aber am Ende wird Gott Israel wieder in seine ursprüngliche Stellung einsetzen. Und durch diesen Umweg sozusagen dürfen wir als Christen, als Gemeinde Israels Miterben sein. Ich sage Miterben, nicht Enterber Israels, als wären wir jetzt an die Stelle Israels getreten. Das wurde und wird zwar vielfältig gelehrt, aber diese Lehre ist eine Irrlehre, die ist geistlicher Diebstahl und sie hat ganz viel Unheil hervorgebracht und bringt es nach wie vor. Gott wird es richten. Wir dürfen aber Miterben Israels sein. Deshalb wendet zum Beispiel Petrus diesen Kernsatz aus 2. Mose 19 und ganz dankbar und legitim auf die Christen an. Er schreibt ihnen und uns im 1. Petrusbrief: ihr Christen aus den Heidenvölkern, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk zum Eigentum. Das ist Zitat aus 2. Mose 19. Und ganz ähnlich heißt es in der Offenbarung: Jesus hat uns zu einem Königreich gemacht und zu Priestern vor seinem Gott und Vater. Und deshalb gilt das, was ich vorhin über Israel gesagt habe, genauso auch uns. Ihr könnt jetzt die ganze Predigt nochmal halten, keine Angst. Nur nochmal Stichworte. Gottes Tun steht immer am Anfang, nach wie vor. Es geht immer allem voraus, was wir tun können und sollen. Erstmal handelt Gott und wir empfangen. Gott hat auch uns erlöst. Und diese Erlösung durch Jesus Christus ist eine ganz reelle Tatsache, die ist geschehen, die wurde gesehen, die wurde bezeugt, zuverlässig. Gott hat alle Feinde, alles Feindliche, alles, was bindet und versklavt, jede menschliche und dämonische Macht und auch alle Vergangenheit in unserem Leben besiegt. Unser Gott ist derselbe eine Gott Israels und der einzige, den Menschen zu fürchten und dem sie zu vertrauen haben, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und auch wir sind berufen, das besondere Eigentum Gottes zu sein, als einzelne Christen, als Gemeinde. Das heißt, ihm sollen wir ausschließlich zur Verfügung stehen, ausgesondert für ihn, heilig und so, nur so, ein Segen für die Welt. Nicht, indem wir profan werden, uns der Welt anpassen, da werden wir kein Segen. Da werden wir ein Salz, was seine Kraft verliert und zertreten wird. Sondern Gottes heiliges Volk und genau so den anderen zum Segen. Was für Israel gilt, gilt durch den Messias Jesus auch uns. Und das ist nichts als ein Gottesgeschenk für Israel genauso wie für uns. Kein eigenes Verdienst. Aber diese hohe Würde bedeutet eben nun auch eine hohe Verantwortung. Und ehe wir auf Israel herabsehen und uns so als die überlegenen Christen jetzt betrachten, sollten wir uns klar machen, nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt immer noch uns. Und ehe wir Israel für sein Versagen kritisieren, sollten wir uns klar machen, wenn Gott sein Ursprungsvolk nicht verschont, sondern gerichtet hat, dann wird er das hinzugekommene Volk, die Christen, erst recht nicht schonen, sondern richten, wenn sie seine Gnade verspielen. Denn größere Gnade bedeutet immer auch größere Verantwortung, nicht weniger. Wer das mal studieren will, lese mal den Hebräerbrief. Es gibt also überhaupt keinen Grund für irgendwelche Überlegenheitsgefühle, sondern nur Grund zu tiefster, tiefster Dankbarkeit. Wir dürfen Miterben sein, Gott hat uns auch erwählt durch Jesus. Und durch Israel hat uns der Gott Israels alles gegeben, was wir sind und sein können, wenn wir seine wahren Kinder sind. Und das ist in der Tora im Alten Testament, wie wir es nennen, schon alles angelegt, alles enthalten, alles vorgebildet, was dann auch im Neuen Testament eben auf die nichtjüdischen Völker ausgedehnt wird und sich noch einmal entfaltet. Aber nur wenn wir Israels Bestimmung kennen, anerkennen und wertschätzen, kommen auch wir in die Stellung vor Gott, zu der Jesus Christus uns erlöst und berufen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gelobt seist du, der Gott Israels und König der Welt. Erwählt hast du, was nichts ist, damit es etwas ist und wird zum Lob deines Namens. Erlöst hast du dieses Volk der Sklaven, damit es dir in Freiheit dient. Erhoben hast du, was von allen anderen niedergetreten wird, damit es dieser Welt dein Licht bringt. Gesandt hast du deinen Messias Jeschua, Jesus, deinem geliebten Volk. Und als es deine Liebe nicht erkannte, hast du die Erwählung ausgedehnt auf alle, die durch Jesus den Christus zu dir finden und deine Kinder werden. So schaffst du dir ein weiteres Volk aus den Nationen der Erde. Vollenden wirst du, Gott Israels und König der Welt, alles, was du dir vorgenommen und in deinem Wort angekündigt hast. Du wirst dein Volk Israel zu Ehren bringen vor den Augen aller Welt. Du setzt es wieder ein in seinem Land. Es wird seine Bestimmung erfüllen und niemand kann und wird das hindern. Und zum Ziel kommst du ebenso mit deiner Gemeinde, in der dir Menschen aus allen Völkern dienen. Vergib, wo wir Israel verachtet und nicht von ihm gelernt haben. Vergib, wo wir die hebräische Bibel, das Alte Testament vernachlässigt haben und meinten, wir bräuchten das nicht mehr. Vergib, wo wir deinem Willen entgegengesetzt, gedacht, geredet und gehandelt haben gegenüber dem Volk deiner ersten Liebe. Bitte erneuere unser Denken, Reden und Handeln gegenüber deinem Volk und erbarme dich über alle Blindheit der Christen und Kirchen. Und gib dich zu erkennen deinem auserwählten Volk Israel, dass es seine Stellung einnehmen kann, nach deinem Willen handeln. Schenke Umkehr und hilf ihnen, in dem zu leben, was du ihnen als Eigentum zugesagt hast. Nur so wird es Sicherheit und Schutz, ja den wahren Frieden finden. Erbarme dich über die Völker, die Israel gegenüber feindlich eingestellt sind, dass sie erkennen, an wem sie sich vergreifen, damit du sie nicht richten und vernichten musst. Durch Gericht und Heil wirst du zum Ziel kommen. Du bist der Einzige, dem wir zu vertrauen und den wir zu fürchten haben. Dir sei alle Ehre durch Jesus Christus und im Heiligen Geist. Amen.